Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Menschen, Lebensräume und Technik, deinem Podcast von Elsner Elektronik. Mein Name ist Bastian Elsner und ich freue mich riesig, heute mit jemandem zu sprechen, der eine ganz besondere Mission verfolgt. Ich spreche von Thomas Rudolph. Thomas nennt sich selbst Sinnfluencer und das nicht ohne Grund. Denn er nutzt seine Reichweite, um das Handwerk in die Energiewende zu bringen und genau darum soll es heute gehen. Um Sinn, Systeme und das, was wir gemeinsam bewegen können. Lieber Thomas, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass wir endlich die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Wie geht's dir heute?
Ja, Bastian, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Bei dem herrlichen Wetter hier draußen kann es einem nur gut gehen. Ja, danke für die Einleitung. Also, genau, das Wort Sinnfluencer. Ich sag immer, wir geben dem Ganzen, was wir posten, Sinn. Also vielleicht hole ich kurz aus, wo ich herkomme, was wir machen und wer wir sind. Also wir sind die EnBW Energiegemeinschaft, ist ein Verein. Das heißt, wir haben Mitglieder, das heißt knapp 2300 Mitglieder. Davon sind der Großteil, also haben wir über 90% Handwerker. Das heißt Elektriker, SAK, Schornsteinfeger, wir haben Architekten, Planer, Energieberater, Hersteller mit drin, Fachverbände natürlich, Weiterbildungseinrichtungen, also wie Berufsschulen und so weiter, die drin sind. Und die Energiegemeinschaft, ja, gibt's so jetzt schon seit knapp 20 Jahren, aber eigentlich gibt's das ganze Konstrukt schon seit, ich glaube, 1934 gab's diesen Ansinnen, sagen wir mal, EnBW, klar, weiterzubilden, zu informieren, Themen rund um die Energiewende quasi dem Handwerk näher zu bringen. Das heißt Gesetze, Normen, Anpassungen und so weiter. Und genau das machen wir. Früher war alles immer in Präsenz, ne, wie man sich so vorstellen kann. Irgendwann kam die Digitalisierung, irgendwann kam Corona, dann musste man digital werden. Und da haben wir viele Veranstaltungen online stattfinden lassen. Mittlerweile haben wir einen guten Mix zwischen Online und Präsenz. Aber wir nutzen alle unsere Vorträge, zeichnen die auf. Das heißt, ja, kein Wissen geht verloren. Deswegen Sinnfluencer, also kein Wissen, kein Sinn geht verloren. Wir teilen das über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, über den YouTube-Kanal und machen es auch für unsere Mitglieder zugänglich. Also die Mitglieder bekommen es ein bisschen exklusiver, ein bisschen früher. Wenn wir merken, es ist natürlich ein super wichtiges Thema, wie jetzt EnWG 14a letztes Jahr, dann war klar, das Thema muss direkt mit raus auf YouTube, gleich wie die Mitglieder. Direkt nach der Veranstaltung kam das Video online. Und ja, wir merken, dass der Handwerker die Themen braucht, vielleicht jetzt gerade nicht jetzt in dem Moment, aber wenn er dann, ich sag mal, jetzt 14a hat, irgendwo bei einem Kunden, und dann braucht er die Information.
Irgendwann braucht er sie auf jeden Fall. Ich finde auch die Abgrenzung super, super spannend, das dann wirklich Sinnfluencer zu nennen. Ich bin ja auch ganz ehrlich, ich habe die Bezeichnung zum ersten Mal im Austausch mit dir gehört und ich finde, Influencer haben wir schon mehr als genug und da wird mehr als genug Inhalte werden online geteilt. Nicht immer sind die gut und es steckt eben ganz selten mal so ein richtiger Sinn dahinter und da finde ich deine Mission eben extrem spannend. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, was für dich hinter dem Begriff steckt, aber für mich steht da eben auch wirklich diese Mission dahinter, also Energiewende voranzutreiben. Ist das auch wirklich so der Hauptsinn, den du darin siehst?
Genau, das ist also der Hauptsinn auch des Vereins, ist auch in unserer Satzung, dass wir quasi unseren Mitgliedern helfen, ich sag mal, in energienahen Anwendungen die Energiewende voranzutreiben und auch zu informieren. Man bekommt ja zum Teil auch relativ wenig Informationen, ich sag mal, die man verständlich bekommt. Gerade die ganzen Gesetze, die sind teilweise so kompliziert und wir versuchen dann immer genau die Dinge rauszuholen und die quasi dann den Leuten näher zu bringen, die sie auch interessiert, die sie auch brauchen in ihrem Tagesgeschäft.
Und warum da denn genau Social Media? Sagt ihr, okay, da sind genau die Leute, die wir erreichen wollen? Oder was hat euch da in diese Richtung getrieben? Weil ich sag mal, bei uns in der Branche, da wird Social Media ja immer noch so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet. Und ich finde, ihr macht das extrem gut und geht da auch irgendwie voraus und zeigt auch so ein bisschen, wie man die Themen angehen kann.
Genau, also im Prinzip sind es immer die Präsenzveranstaltungen gewesen, dann online und dann war irgendwie... Ja, wir haben ja den Vortrag online. Warum zeichnen wir nicht auf? Warum, wenn wir irgendwo in Präsenz sind, haben uns das Equipment zugelegt, wir zeichnen es einfach mit auf und stellen es zur Verfügung, weil nicht jeder kann zu dieser Zeit vor Ort sein. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja die Aufzeichnung. Und warum stellen wir nicht auf Social Media einfach eine breitere Masse zur Verfügung? Und ich meine, es ist ja auch klar, wir sind ein Verein, natürlich, wir leben von Mitgliedsbeiträgen, sind jetzt natürlich schon, wir teilen das Wissen, hoffen auch, vielleicht wird der eine oder andere Mitglied, weil er unsere Mission cool findet und sagt, Mensch, das unterstütze ich, merken wir schon mittlerweile auch, dass über Social Media Leute reinkommen. Aber uns geht es wirklich darum, das Wissen zu teilen, rauszutragen, also in die Welt zu tragen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist im Prinzip genau das. Wir haben zum Teil was auch mal so Randthemen. Letztes Jahr haben wir so eine Messtechnik-Serie mal aufgenommen. Ja, wie man so eine erste Inbetriebnahme, die ganzen Messungen, Schleifemessungen, Isolationswiderstand und so weiter. Es wird brutal geguckt auf YouTube, weil es wirklich 5 bis 7 Minuten sind. Das haben wir dieses Jahr auch wieder schon in petto. Neben den natürlich klassischen Sachen, die jetzt gerade Energiemanagement, 14a, also die jetzt massiver Treiber sind. Das ist auch gerade eines der erfolgreichsten Videos. Der Content ist sogar aus dem letzten Jahr, wird immer wieder geguckt, weil wir merken, dass dieses Fachliche, wie wird was angeschlossen, wie sieht das denn in der Praxis aus, das fehlt. Das versuchen wir jetzt auch mit unserer nächsten Veranstaltung beim Energiemanagement-Tag massiv in die Praxis reinzugehen und zu erklären, so wird es angeschlossen, so sieht es aus im Zählerschrank. Da muss es hin, das müsst ihr beachten.
Vielleicht an der Stelle noch ein ganz kleiner Disclaimer. Also wir nehmen die Folge hier jetzt gerade Ende Juni auf. Das heißt, leider wird die Folge veröffentlicht, wenn der Energiemanagement Summit, wenn der euer Energietag schon stattgefunden hat. Das heißt, wird dann im Nachgang passieren, das nur noch als kleiner Disclaimer für unsere Zuhörer. Was mich jetzt gerade noch echt interessiert, weil ich kenne das selber, wir sind ja auch relativ aktiv in den sozialen Medien, also so von der Firmenseite. Ich gehöre auch zur Generation, die damit so ein bisschen aufgewachsen ist. Und da geht's ja schon relativ hart zu. Merkst du das, dass ihr da manchmal so ein bisschen an eure Grenzen stößt? Ich denke da so an gemeine Kommentare zum Beispiel. Energiewende ist ja auch nicht das Thema, das von allen so komplett positiv wahrgenommen wird. Da gibt's ja auch viele Vorurteile. Und gerade im Internet halten die Leute da nicht wirklich, ja, zurück. Spürt ihr da auch sowas unter euren Beiträgen?
Merken wir schon, gerade auf YouTube kommen dann halt Kommentare, braucht kein Mensch. Oder irgendwer stellt eine kritische Frage. Ich sag mal so, wenn es sachlich ist, versuchen wir zu antworten, auch sachlich zu antworten, sachlich zu bleiben und sagen, hey, so und so sieht es aus oder das macht Sinn, der Zählerschrank, wenn er so alt ist, dann muss er halt mal getauscht werden. Alles erreicht man seine Lebensdauer. Also wir versuchen schon oft auch auf die kritischen Kommentare einzugehen. Wenn es natürlich jetzt blöd wird und beleidigend, dann ganz ehrlich, blende ich die aus. Die muss dann auch keiner sehen.
Klar, das macht dann ab einem gewissen Punkt auch keinen Sinn mehr. Die Leute wollen dann manchmal auch nicht mehr diskutieren, sondern nur rumstänkern. Das sieht man leider online, finde ich, mehr wie in Persona-Veranstaltungen, um das vielleicht noch ein bisschen gegeneinander abzugrenzen. Du hast ja jetzt auch so super viel Kontakt mit unterschiedlichen Handwerksbetrieben. Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen dargestellt. Wer ist denn bei euch im Verein eigentlich Mitglied? Und da interessiert mich vor allen Dingen, wie ist denn da aktuell so die Stimmung unter euren Mitgliedern, wenn es um die Energiewende geht? Ist da eine Aufbruchsstimmung da? Wird das eher positiv gesehen oder eher ein bisschen stiefmütterlich, vorsichtig?
Also ich nehme es schon sehr positiv wahr. Also wir sehen es auch am Interesse der Teilnahme der Veranstaltungen. Also es ist schon sehr positiv, dass die Leute auch sich informieren wollen, dass sie, ich sag mal, wir sind ja immer relativ früh auch mit vielen Themen, dass sie die Themen mitnehmen wollen und ja, also ich finde, die Stimmung ist positiv, ja.
Ich kann das auf der einen Seite auch so verordnen. Ich selber habe da auch eine super positive Stimmung dem Gegenüber. Für mich ist es so ein bisschen die grüne Wiese, die da gezeichnet worden ist, wenn man sich die erfolgreiche Energiewende irgendwann in der Zukunft anschaut. Aber auf der einen Seite sehe ich da eben auch ein ziemliches Spannungsfeld, also angefangen bei politischen Signalen, wo man nicht so wirklich weiß, in welche Richtung muss ich denn jetzt überhaupt wirtschaften, in welche Kompetenzen muss ich aufbauen, die zukünftig noch wichtig werden. Und auf der einen Seite sehe ich klar, der Wille für die Veränderung ist da, aber auf der anderen Seite sehe ich eben gerade diese politischen Signale, die auch für Frust sorgen. Wie gehst du damit um und was beobachtest du dabei in Gesprächen mit den klassischen Handwerksbetrieben, die diese Energiewende ja schlussendlich durchführen müssen?
Ja, also wie wir damit umgehen, klar, wir versuchen, wenn es natürlich diese politischen Änderungen gibt, versuchen wir relativ schnell zu informieren, das rauszutragen und klar, wir merken schon die Verunsicherung bei den Handwerkern, ne, was jetzt wieder gerade Wärmepumpe, hatten wir ja auch mal 2 Wärmepumpentage veranstaltet, wo wir sagen, das Thema nehmen wir mal in Fokus, informieren darüber mal, ne, und dann hat man gemerkt, okay, das hat ein bisschen den Fokus verloren, weil einfach ja die Politik das Ganze wieder ja angepasst hat. Und wir versuchen halt immer auf die Anpassungen einzugehen, relativ schnell und dem Handwerker relativ schnell klar zu machen, das sind die Themen, jetzt gibt's Änderungen, aber das ist für dich relevant, das vielleicht eher weniger, aber das könnte für dich relevant sein, nimm das mit. Ja.
Da höre ich auch so ein bisschen raus, du machst dir da auch um die Komplexität von den neuen Techniken, also gerade Wärmepumpe ist zum Beispiel gefallen, das ist ja schon grundlegend anders, wie man die einrichten muss im Vergleich zu einer Gasheizung zum Beispiel. Das muss man einfach sagen. Aber da spüre ich bei dir zum Beispiel auch, du machst dir da keine Sorgen um die Kompetenz im Handwerk, dass die aufgebaut werden kann. Oder siehst du, das ist auch ein Problem?
Nee, also um die Kompetenz machen wir gar keine Sorgen. Ich glaube, es ist manchmal einfach nur, dass man informieren muss. Na klar, ich bin jetzt Elektromeister, aber gerade jetzt bei einem Gaskessel oder so oder Ölkessel, hat man halt den größeren dimensioniert. War es nicht so schlimm. Bei der Wärmepumpe muss das halt alles schon ein bisschen genauer berechnet werden. Und das ist einfach das, was man erklären muss. Hey, ihr müsst darauf achten und müsst einfach gucken, ne, wie wir das jetzt auch merken, wie es hat 14a, wo man sagen, ihr müsst darauf achten, das müsst ihr beachten, da müsst ihr gucken. Und da versuchen wir halt einfach zu informieren.
Cool. Ja, find ich stark, weil ich glaube daran, dann hapert es gerade noch so ein bisschen. Ich habe ja ein eigenes Energiemanagement-Projekt bei mir gerade zu Hause. Da kann ich später vielleicht noch so ein paar Themen einfließen lassen. Was mich aber noch brennend interessiert, wir sind ja auch gerade hier bei Elsne so in einem Übergabeprozess. Also meine Schwester und ich durften vor ein paar Jahren in die Geschäftsführung und können hier jetzt einiges mitgestalten. Und ich merke da schon auch einen Unterschied zwischen den, sag ich mal, eher jüngeren Betrieben und den sehr etablierten Betrieben, auch bei uns in der Branche. Merkst du da auch was, dass es manche gibt, die gehen da extrem voraus und andere sind da eher noch ein bisschen zurückhaltend?
Ja, ich sag mal so, wir merken es, gerade als Corona rum war, und da sind wir nicht sofort wieder so in die Präsenz wie früher. Und da haben wir gemerkt, dass gerade, sag mal, die älteren Betriebe, die älteren Handwerker, die haben das vermisst. Mittlerweile sind wir wieder, haben eine gute Mischung gefunden. Und wir merken auch, die kommen wieder, denen ist es wichtig, dieser Austausch ist uns auch wichtig. Und wir merken aber, du merkst schon, die Jüngeren, wenn es dann im Anschluss ein Abendessen gibt, die sind meistens dann schon gar nicht mehr dabei, die gehen dann schon wieder weiter, die Älteren bleiben dann noch sitzen. Nicht alle, das sind wir jetzt über einen Kamm schon, aber man merkt einfach, ich glaube, bei den Jüngeren ist alles, meistens auch von schnelllebiger, geht alles schneller. Ne? Man hat seine Informationen weiter, vielleicht zum Nächsten. Und es sind ja so viele Themen gerade als Handwerker, die man wissen muss, da ist es einfach furchtbar schwierig. Aber ja, gerade zum Thema Social Media ist natürlich, hatten wir es ja vorhin drüber, war bei uns wichtig, haben wir gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, wir müssen ja die jüngeren Handwerker, die jüngeren Unternehmen erreichen. Na, also ein Brief schreiben brauchen wir nicht mehr, das haben wir bei uns auch komplett abgeschafft. Bei uns ist alles digitalisiert. Ja, also das komplette Anmeldemanagement, Kontakt geht alles nur noch per E-Mail oder über Social Media. Und da merken wir halt natürlich auch, dass da gerade die Jüngeren aktiver sind. Ne? Das merkt man auch.
Finde ich aber auch super. Das finde ich total stimmig, weil es geht ja nicht irgendwie um ein analoges Thema, sondern wir treiben hier ja auch die Digitalisierung irgendwo voran. Und da müssen dann auch entsprechend die Prozesse vom Verein dazu passen. Also das gibt für mich ein total stimmiges Bild ab. Und Lob dafür, aber dürfte meiner Meinung nach auch nicht anders sein.
Na, genau, so ist es auch. Gut, ich muss ein bisschen korrigieren. Wir schicken noch ein oder zwei Briefe raus. Aber das ist eher so Informationen im Halbjahr, wo wir die aktuellen Veranstaltungen auflisten. Das erwartet man noch. Und wir machen es manchmal bei größeren Veranstaltungen. Liegt ein Anmeldeformular bei. Ist jetzt vielleicht ein bisschen witzig mit Faxnummer und E-Mail. Mhm. Wir kriegen auch noch Faxe. Ja, da kommt die Anmeldung per Fax. Haben wir einfach mal gemacht. Kommt immer noch. Aber wir versuchen immer so Stück für Stück, die dann auch in die Digitalisierung ranzubringen. Und das funktioniert sehr gut, merken wir auch, dass viele mittlerweile bei uns die Plattform nutzen und sich da online anmelden. Wir entwickeln da auch ständig weiter, versuchen zum Beispiel uns auch zu optimieren, was das Essen angeht, was wir vorhin gerade hatte, dass wir abfragen, hey, bleibt ihr zum Essen, ja oder nein? Weil da können wir vielleicht einfach 50 Essen weniger bestellen, die dann auch nicht weggeschmissen werden müssen. Erstens mal schon unsere Ressourcen vom Verein und auch die Ressourcen, also Lebensmittelressourcen, ne?
Selbstverständlich, finde ich stark. Thomas, wir haben uns im Vorgang, das ist schon ein paar Wochen her, aber da haben wir uns mal über einen total spannenden Artikel drüber unterhalten. Das war zwar ein Artikel beziehungsweise eine Umfrage oder eine Erhebung, die kam von zwei Firmen. Deswegen ist sie jetzt auch vielleicht nicht so hundertprozentig repräsentativ. Allerdings war so die Grundaussage von dieser Auswertung war, wer ist denn in Verantwortung, die Energiewende voranzutreiben? Und da haben 75 der Befragten haben gesagt, ja, das ist ganz klar das Handwerk. Und also das Handwerk ist in der Verantwortung, ein Home Energy Management System in die Gebäude zu bringen. Wie würdest du das bewerten? Sagst du, da gehe ich mit oder sehe ich ein bisschen anders?
Also ich denke auch das Handwerk, aber ich glaube, es wird die Mischung sein. Ich meine, der Solateur ist ja auch ein Handwerker, ne? Ich meine, ist, glaube ich, immer so ein bisschen, der Solateur hatte die Berührung damit, der kennt es, dass zum Teil im Wechselrichter gemanagt wird. Jetzt mit Energiemanagementsystemen das Ganze noch ein bisschen ausschweifender. Ich glaube, der fühlt sich da wohl, weil er es kennt. Und der Elektrohandwerker, das merken wir jetzt auch bei den Veranstaltungen, deswegen machen wir es ja auch. Den informieren wir darüber, was ist ein Heimenergiemanagementsystem überhaupt? Was kann das? Was ist der Vorteil für den Kunden? Was musst du können? Was musst du beachten? Und weil wir das sehen, also das ist ein, aus meiner Sicht ist es ein Riesenpotenzial fürs Elektrohandwerk, da nochmal, ich sag mal, Umsätze zu generieren oder Kunden zufriedenzustellen, um einfach auch, ich sag mal, ein komplettes Paket quasi abzugeben beim Kunden, ja, wo man sagt, rundum sorglos Paket, das heißt, vielleicht der Elektrohandwerker macht die PV-Anlage, der macht die Wärmepumpe in Kombination mit SHK-Betrieb, der macht die Wallbox, ja, und eventuell noch das, was so noch angebunden werden muss ans Energiemanagement, Smart Home, die ganzen Themen, das heißt, er hat ein komplettes Paket, weil das würde ich als Kunde erwarten, dass ich alles aus einer Hand habe.
Ja, und ich glaube auch diese alles aus einer Hand-Thematik, das ist, wo es gerade in der Realität noch so ein bisschen scheitert. Ich finde, auf der einen Seite finde ich das Signal extrem stark. Also es heißt ja im Prinzip, wir machen das. Das sagt das Handwerk von sich aus. Das erschafft einen gewissen Handlungsspielraum. Das ermöglicht neue Geschäftsfelder in Zukunft. Aber auf der anderen Seite frage ich mich eben auch, reicht das überhaupt? Braucht es dann nicht noch mehr Unterstützung von Herstellern zum Beispiel? Wenn ich dran denke, dass jedes PV-System, jeder Wechselrichter bringt inzwischen seinen eigenen Energiemanager mit, dann hat fast jede Wärmepumpe hat inzwischen auch noch Module dazu, aber die funktionieren dann eben für die einzelnen Systeme und eben nicht übergeordnet, wie du das eben wunderschön beschrieben hast. Ich glaube, so sieht es in der Realität gerade noch nicht aus. Und da frage ich mich einfach, was braucht es denn? Muss da etwas von den Herstellern, von der Politik kommen oder auch vielleicht zum Beispiel von den Planern? Und dann kommt wieder das Thema, welches Einfamilienhaus hat denn überhaupt einen Planer? Und in dem Einfamilienhaus, genau dort muss die Energiewende stattfinden.
Ja, genau. Aber das ist das Schwierige gerade, zu sagen, okay, ich habe den Wechselrichter von dem, die Wärmepumpe, ne, ich habe da die Wallbox. Und es gibt so ein Projekt von der Hochschule Ansbach und der TU, also Technische Universität München, der Hems Finder, das macht der Thomas Haupt. Den kennst du wahrscheinlich auch schon. Und da geht es darum, du kannst eingeben, welche Komponenten du hast. Ja, die Liste wächst noch, aber das finde ich immer ein guter Ansatz, zu sagen, okay, das ist jetzt neutral und der betrachtet dann die Funktionalität, weil man blickt ja wirklich nicht mehr durch. Es gibt ja in Anführungszeichen keine Standards, es gibt nicht einen, der sagt, ich orchestriere jetzt hier alles, ja, und habe dann am Schluss hier irgendwie so eine Art One-Face to the Customer. Ja, da warte ich ja noch drauf, das wäre der Schönste, dass ich sage, okay, ich habe alles in einer App. Auf der anderen Seite sage ich immer, naja, wenn es funktioniert, ich sehe es in meinem Smart-Home-System, ich hänge da nie an der App, das läuft alles automatisch. Ja, das ist das, was ich ja erwarte. Die Zeitschaltuhren, Sonnenstand, jetzt wenn die Sonne kommt, ne, dass man den Sonnenschutz macht. Das geht ja alles automatisch, meine Heizung ja auch. Und da muss ich gar nicht eingreifen. Aber ich sag mal so, ich würde halt erwarten, es gibt einen Standard, vielleicht gibt es auch mehrere Standards, die einfach miteinander kommunizieren. Das wäre vielleicht das an die Hersteller, dass die sagen, okay, ja, wir haben offene Schnittstellen, also Open API ist ganz aus meiner Sicht ganz wichtig, zu sagen, okay, ich kann mich überall integrieren. Und dann kann vielleicht der Handwerker entscheiden, okay, ich gehe mit dem System, das ist jetzt der Master und die anderen sind einfach angebunden. Ob das jetzt dann, was weiß denn ich, KNX ist oder ob es irgendeine IP-Lösung ist, das kann dann der Handwerker selber entscheiden und hat die Flexibilität. Und ich sag mal so, ich würde es als Kunden ja auch erwarten, dass ich dann auch mal am Schluss irgendwo ein Gerät einbinden kann, einfach über Plug and Play, wenn was dazukommt. Ja, ich meine, ich habe jetzt zu Hause in meinem Energiemanagementsystem die Waschmaschine drin, Spülmaschine. Mir geht es einfach nur darum, ich wollte den Stromverbrauch visualisieren. Ja, ich kann gewisse Geräte auch steuern. Mache ich ehrlich gesagt nicht. Also ich fühle jetzt keine Waschmaschine und sage, okay, jetzt scheint dann die Sonne, schalte das Ding an. Ja, ich sag mal, wir waschen halt dann am Wochenende oder unter der Woche abends, wenn dann immer noch die Sonne scheint oder der Batteriespeicher genug gefüllt ist. Und dann, ja, ich habe auch Spaß schon mal getestet, was kostet mich eine Waschmaschine bei 40 Grad? Ne, was kostet mich der Trockner? Wie viel Kilowatt? Ne? Also ich glaube 1,1 Kilowatt einmal trocknen, ne, 0,6 Kilowatt einmal waschen bei 40 Grad. Spülmaschine habe ich auch, Eco-Programm und Schnellprogramm mal durch, ist also auch 0,6 oder 0,5 und 1 Kilowatt. Also Schnellprogramm braucht es doppelt ziemlich an Strom. Und das war einfach mir so mal interessant wichtig. Ich bin jetzt ein bisschen ein Techie, ja, aber als Kunde würde ich halt erwarten, nicht, dass ich das jetzt kann, das wäre jetzt übertrieben, aber einfach zu sagen, ich habe ein Ding, ich habe eine App, ich gucke da drauf, alles funktioniert und das Zusammenspiel ist perfekt. Und wenn ich was habe, rufe ich meinen Handwerker an oder eventuell kann ich mir sogar selber helfen.
Ja, das wäre natürlich ein absoluter Traum. Ich finde es super spannend, dass du es gerade gesagt hast, dass du überhaupt die Möglichkeiten hast, das zu messen, also die ein einzelnen Vorgänge oder die einzelnen Verbraucher bei dir im Gebäude oder bei dir im Objekt entsprechend. Die Möglichkeit haben ja ganz viele gar nicht. Und das ist für mich aber auch wirklich die Zukunft, weil das ist für mich so, sag ich mal, die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt ein vernünftiges Energiemanagementsystem machen können. Du hast gerade eben selber gesagt, es hat vielleicht so ein bisschen den Gimmick-Charakter, ob man dann die Waschmaschine dann wirklich erst dann anmacht, wenn die Leistung entsprechend hoch genug ist, dass ich selber dafür nichts bezahlen muss. Das habe ich mir auch schon mal überlegt mit dem Trockner, dass man doch morgens ganz schön den Trockner voll machen könnte und dann irgendwann, wenn um 12 die Sonne richtig schön scheint, dass man dann erst den Trockner anmacht. Das ist cool, aber ich glaube, das ist noch nicht so wirklich der gewinnbringende Faktor. Und auch das, was du eben gesagt hast mit den Protokollen, das bringt mich total zum Nachdenken, weil du weißt, ich bin da ziemlich befangen, was KNX angeht. Ich versuche mich da auch heute so ein bisschen zurückzuhalten, aber KNX ist da eben, sag ich mal, nur ein Protokoll von ganz vielen. Denk mal an EE-Bus, das ist, ich sag's mal ganz böse, die letzte Sau, die durchs Dorf getrieben worden ist, wenn man das so sagen kann. Und dann gibt es auch noch Modbus mit den Schnittstellen zum Beispiel, weil das die Hersteller total gut finden, weil es eben relativ günstig ist, sowas in eine Wärmepumpe zu integrieren. Aber die Integration hinterher in andere Systeme ist dann eben wieder komplex und du brauchst einen absoluten Spezialisten, der so eine Modbus-Anbindung mit den ganzen Registern auslesen und dann sinnstiftend irgendwo verknüpfen kann. Und das sind Probleme, die sehe ich gerade noch in der Realität, aber da sehe ich auch noch nicht so richtig eine Lösung dafür.
Nee, das stimmt. Also ich meine, klar, das sind die Modbus-Schnittstellen sind da, aber ne, das ist ja protokolliert und dann ist immer so, nach mit der Sintflut soll halt der Systemintegrator das integrieren. Ne, also ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, wie du schon gesagt hast, mit den Protokollen, ne, mit EE-Bus, KNX, IP. Ja, also ich sehe es selber, also wenn man zu Hause, ich sag mal, was aufbauen will, hat man sehr viele Möglichkeiten. Ich verstehe auch die Handwerker, ne, da sieht man der Wald vor lauter Bäume nicht mehr, weil einfach so viel gibt und es ist auch für die Hersteller immer schwierig. Klar, wenn ich mich öffne, eine Schnittstelle öffne, ist es auch wieder Aufwand auf der Herstellerseite, muss gepflegt werden, jedes Update muss gecheckt werden, stimmt da alles noch, das ist immer ein riesen Aufwand. Aber ich denke, ja, das wird kommen, weil der Kunde erwartet es irgendwann, ne? Der Hausbaukunde wird auch immer jünger und der wächst anders da auf. Der erwartet es, dass er das einfach kann, dass er mit seinem Handy da einfach mal nachschauen kann, was denn jetzt gerade hier die Waschmaschine braucht. Oder wenn das, ich sag mal so, der Waschmaschine-Käse trocknet jetzt, was du da hast, das ist ja nicht praktikabel. Also ich mache jetzt nicht die Waschmaschine an und bin dann im Büro, komme dann 4 Stunden später heim, dann liegt das Zeug immer noch in der Waschmaschine. Dann mache ich es nochmal an, weil es nämlich stinkt. Und deswegen sage ich immer, das war immer so der klassische Use Case, Sonne und Waschmaschine. Nee. Ist nicht praktikabel, mit dem Speicher macht es dann wieder Sinn. Dann habe ich eher einen größeren Speicher und dann nutze ich halt, wenn ich dann wirklich unter Tag nicht waschen kann, halt die Energie aus dem Speicher.
Wir sind uns beide total einig, dass dieses Heimenergiemanagementsystem absolut sinnvoll ist und ich glaube, wir haben jetzt auch unseren Zuhörern schon so ein bisschen beschrieben, was man damit alles erreichen kann. Du hast mal in einem unserer letzten Gespräche gesagt, dass du meinst, das HEMS ist eigentlich das Betriebssystem der Energiewende. Könntest du das nochmal so ein bisschen erläutern, weil ich finde dieses Bild extrem stark und informiere mich da auch selber drüber, was bei mir zu Hause möglich ist. Ich habe eine PV-Anlage, ich habe eine Wärmepumpe, eine Wallbox habe ich leider noch nicht. Das wäre sehr cool, wenn ich das irgendwann mal noch integrieren könnte. Aber genau, kannst du einfach mal so ein Beispiel aus der Praxis machen? Also das Zusammenspiel PV, Speicher und Wallbox und warum genau das so wichtig ist als Motor für unsere Energiewende.
Ja, ich kann es als Beispiel jetzt bei mir zu Hause. Ich sag mal, ich habe ein HEMS, ich habe einen Speicher, ich habe eine Wallbox, ich habe eine Wärmepumpe. Und das ist ein Betriebssystem, irgendwer muss es ja managen, das ist in dem Fall halt das HEMS. Und ich möchte ja so wenig Strom wie möglich aus dem Netz beziehen. Ja, ich sag mal, die Strombezugskosten sollen so gering wie möglich sein. Und das kann nur über ein Heimenergiemanagementsystem kann das quasi geregelt werden. Und wenn die Sonne scheint, dann muss ja das System entscheiden können, fülle ich es jetzt in den Speicher, lade ich vielleicht das Auto oder brauche ich die Wärmepumpe? Und dann ist einfach sagen, okay, die Sonne scheint, Speicher ist als Beispiel jetzt voll, jetzt brauche ich noch ein bisschen warm Wasser, dann schmeiße ich die Brauchwasserwärmepumpe an, ne, also dann, oder das Brauchwasser, ziehe den halt höher, was die Temperatur angeht und speichere quasi dann den Sonnenstrom in warm Wasser ein, sagen wir es mal so, und braucht dann wiederum abends oder am nächsten Tag, wenn das Wetter nicht so schön ist, einfach weniger Strom aus dem Netz, wenn mir die Sonne nicht reicht. Und das ist jetzt, wo ich sage, irgendwer, sag mal, hat da einen Hut auf, orchestriert dran. Ich nehme mal an, das wird die nächsten Jahre sowieso super spannend mit KI. Ne, ich merke es ja selber, wie viel ich zu Hause noch eingreife, um es noch für mich zu optimieren. Und ich sage, Mensch, da habe ich noch Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren, dass ich noch mehr einsparen kann. Und ich nehme mal an, das wird nicht mehr lang dauern, dann werden die Systeme auch lernen vom Verbrauch des Nutzers oder dem Verbrauchsverhalten. Und ich kann gewisse Dinge vorgeben und dann wird das Ganze noch spannender.
Ja, das ist super spannend, was du sagst. Da habe ich erst vor ein paar Wochen ein neues Produkt ist mir da untergekommen. Es ist ein Softwareprodukt und das ist ein Wärmelastberechner und der auch KI gestützt ist. Da hast du im Prinzip ein Gebäude, das ist schon im Betrieb und dann wird da nochmal gerechnet und optimiert und da sitzt aber kein Mensch mehr dran. Das macht eine KI über einen bestimmten Zeitraum und macht dann im Prinzip einen Vorschlag, wie man das nochmal gesondert einstellen könnte. Und da habe ich Zahlen gesehen, wie man den Energieverbrauch nochmal reduzieren kann. Das ist wirklich hochspannend. Also ich denke auch, da liegt auf jeden Fall die Zukunft drin. Ich würde gerne noch ein bisschen was aus meinem Projekt erzählen, weil bei mir sieht es eben ganz ähnlich aus. Ich habe eben schon gemeint, die PV-Anlage ist da, die Wärmepumpe ist da und theoretisch habe ich sogar zwei kleine Energiemanager. Ich habe einmal einen von der Wärmepumpe bekommen und einmal einen vom Wechselrichter. Mein großes Problem ist allerdings jetzt, dass die PV-Anlage, die spricht halt einfach noch nicht mit meiner Wärmepumpe und leider fühlt sich weder der Solateur dafür verantwortlich und mein Wärmepumpenbauer leider oder mein Wärmepumpenlieferant leider auch nicht. Sagen auch beide, sie sind Handwerker, sie kommen eben an ihre Grenzen. Ich muss hier was mit der Netzwerktechnik machen. Das ist bei mir im Haus auch nochmal ein bisschen komplizierter. Da stehen ganz viele Switches rum. Sei alles irgendwie, kann man alles so nachvollziehen. Aber ich sehe da eben wirklich dieses Grundproblem. Also mein Heizungslieferant hat einfach gesagt, nee, sprich da mal mit dem Solateur und der Solateur schickt mich zum anderen. Und am Ende stehe ich eben als Endkunde, stehe ich da und gucke so ein bisschen blöd aus der Wäsche. Das ist bei mir jetzt nicht so schlimm, weil ich bin gar nicht so branchenfremd. Ich habe mehr als genug Systemintegratoren im Netzwerk, die mich hier unterstützen können. Aber da bin ich eben, sage ich mal, eher der bunte Hund. Das geht ja nicht jedem so, der einen Energiemanager im Prinzip braucht. Und da sehe ich einfach noch extrem viele Probleme, weil man da einfach noch nicht so richtig weiß, wer verantwortlich ist und da möchte sich auch keiner so richtig in die Nesseln setzen. Du hast vorhin gesagt, nach mir die Sintflut, da wird eben geliefert und dann am Ende, dann guck mal, wie du es machst. Und ich glaube, das ist auch total schädlich für die Energiewende, wenn die Leute sagen, ich möchte es ja eigentlich machen, aber es wird einem so schwer gemacht, so ein System überhaupt mal zu implementieren.
Ja, genau, das ist, was ich vorhin auch meinte. So dieses alles aus einer Hand ist schwierig, aber es gibt ja viele Handwerker, die Elektriker, die einen SHKler an der Hand haben, die dann gemeinsam, ich sag mal so, Projekte stemmen. Und ich glaube, das wäre das Ziel, erstmal zu gucken, dass man einen lokalen Handwerker hat, der auch dann nicht so weit Anfahrt hat oder greifbar ist. Und ich sag mal, die sind alles aus einer Hand. Genau deswegen, da kann nicht der eine das dem anderen zuschieben und da muss er wirklich gucken. Und das Problem ist ja vielleicht auch, dass man halt einfach nicht weiß, ist das mit dem kompatibel oder nicht. Da wären wir wieder bei diesem Hemsfinder als Beispiel, wo man die Dinge mal eingeben kann und sagen, okay, was wäre denn jetzt, brauchst du dann vielleicht dann doch nochmal ein separates Energiemanagementsystem und die beiden Geräte kommunizieren einfach zu dem und das Energiemanagement oder das Hems hat dann den Hut wieder auf und kümmert sich dann einfach um die Steuerung der beiden Geräte, ne? Das vermute ich jetzt mal, wird wahrscheinlich auf das hinauslaufen, weil die Wärmepumpe und auch der Wechselrichter, die wollen beide wahrscheinlich der Chef sein, ne? Aber brauchst halt vielleicht auch noch den Oberchef quasi, des Hems oben drüber, der dann die beiden einfach managt, ne?
Ich hatte auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es da weitergeht bei mir im privaten Objekt. Eine Aussage von dir, von unserem ersten Treffen, ist mir besonders in Erinnerung geblieben und du hast einfach mal gesagt, ja, Energiewende ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man rechnen kann. Und Rechnen hilft in dieser Entscheidungsfindung enorm. Wie nutzt du denn jetzt persönlich die Zahlen oder genau diese, sag ich mal, Rechenleistung, um die Lösung so ein Stück weit greifbarer zu machen? Weil wenn man die Zahlen wirklich auf dem Tisch liegen hat, ist es eigentlich ein No-Brainer, für was man sich entscheiden sollte, wenn man investieren möchte.
Genau, also im Prinzip Rechnen. Angefangen hat es bei uns mit dem E-Auto und sagen, Mensch, auf ein E-Auto umstellen. Dann kam die Wärmepumpe, Ölheizung war defekt und dann gehen wir gleich auf eine Wärmepumpe. Und dann war es einfach so, okay, die Wärmepumpe war rechnerisch vom Stromverbrauch her gegenüber Ölpreis schon günstiger. Ja, also was das anging. Und das war schon, ich sag mal, das erste Rechnen, wo ich sage, ja, okay, habe ich zu meiner Frau gesagt, Mensch, der Ölpreis, ne, so 80 Cent bis ein Euro, billiger wird's nicht, CO2-Bepreisung kommt. Das heißt, Stand jetzt, das ist unser Ölverbrauch, das wäre der Stromverbrauch. Stimmt auch, ich habe es nachgemessen die letzten 3 Jahre mit der Wärmepumpe. Also ich bin günstiger wie mit der Ölheizung. Na, klar, die Anschaffungskosten, aber trotz allem auch da über die Laufzeit bin ich günstiger. Wo ich sage, okay, da habe ich das erste Mal gerechnet. Dann haben wir jetzt seit letztem Jahr eine PV-Anlage. Ich habe immer gesagt, ich hole mir eine PV-Anlage, wenn die sich selber trägt. Das heißt, das, was ich einsparen kann, na, dass mich die Anlage dann, ich sage mal, monatlich als Beispiel kostet. Und genauso haben wir es dann auch gemacht. Das heißt, die Anlage ist im Prinzip das, was ich einspare, sind das, was die Kosten sind. Das heißt, ich glaube, nach 6 Jahren oder so ist sie raus quasi, sagen wir mal, von den Kosten her. Und dann, ja, dann verdiene ich noch Geld in Anführungszeichen. Aber das Ziel war wirklich sagen, ich rechne und dann, wenn ich da hinkomme, wenn sich das lohnt, dann mache ich das. Und genauso denke ich, muss man, werden viele auch mal rangehen und einfach sagen, okay, ich gucke jetzt vielleicht nicht nur, oh, die Wärmepumpe ist ja deutlich teurer wie jetzt eine Öl- oder Gasheizung. Einfach auch mal auf 10 Jahre schauen. Einfach da auch mal rechnen und wirklich mal schauen. Und genauso auch mit der Photovoltaikanlage. Wie kann ich denn einsparen jetzt mit dem HEMS? Ne, kann ich HEMS und Batteriespeicher, habe ich natürlich nochmal deutlich mehr Potenzial einzusparen. Natürlich die Kosten Batteriespeicher, muss man alles so ein bisschen gegenrechnen. Habe ich damals auch gemacht. Mache ich doch noch eine größere Solarleistung aufs Dach oder noch einen größeren Speicher? Ich habe mich dann eher dafür entschieden, die Anlage nicht ganz so groß zu machen. Sie ist schon relativ groß, aber ich hätte noch deutlich fast doppelt so groß machen können. Aber es war dann einfach so, es hätte sich nicht gelohnt, für mich jetzt die noch größer zu machen. Hätte ich noch mehr eingespeist. Und mein Ziel ist ja, ich will eher den Strom verbrauchen. Und da war eher so, den Batteriespeicher ein bisschen größer auslegen. Und ja, ich komme im Winter, komme ich jetzt mit der Wärmepumpe auch nicht autark hin. Aber ich bin so, seit April bin ich jetzt quasi autark. Und das werde ich wahrscheinlich sein bis September, Mitte Oktober.
Mir ist gerade noch ein anderes Thema in den Kopf gekommen, als du das Stichwort CO2-Bepreisung gesagt hast. Also das hat mich extrem verwirrt in den letzten Monaten, weil ich da doch von vielen gehört habe, es werden gerade extrem viele Gasheizungen noch gekauft und auch wirklich eingebaut, weil man Angst hat, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist. Die CO2-Bepreisung, die ist auch bekannt, wie die steigen wird in den nächsten Jahren. Und da verstehe ich es wirklich nicht, wie man heute noch sich eine Gasheizung einbauen kann. Weil die Leute, die sind ja auch nicht blöd, vielleicht einfach uninformiert. Oder wo kommt das her? Da habe ich wirklich ein Verständnisproblem, wie das in der Realität passieren kann.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich erstmal die Installation oder die Kosten der Anlagen. Ist natürlich die Wärmepumpe deutlich teurer wie jetzt eine Gas- oder Ölheizung. Und ja, vielleicht einfach, wie man sagt, die Leute vielleicht nicht richtig gerechnet, nicht geschaut. Ich meine, bis 2027 ist die CO2-Bepreisung ja klar. Dann wird es hier europäisch geregelt. Dann kann es natürlich nochmal ganz anders da aussehen. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie exorbitant, aber ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, bei 55, ich habe jetzt die Zahlen auch nicht im Kopf, Euro pro Tonne müssten es, glaube ich, sein.
Meine ich auch.
Dann sind wir, glaube ich, nächstes Jahr bei 65 und dann wird es, glaube ich, europäisch geregelt. Da munkelt man, es könnte auf 100 Euro gehen, könnte aber auch bei 65 bleiben. Ich glaube, das ist noch ganz unklar. Aber ich sage mal, auf lange Sicht wird das ja steigen und dann werden auch die Kosten oder die Betriebskosten der Heizung teurer. Und deswegen aus der Sicht macht das dann schon Sinn. Und ja, für mich war klar, wie wir saniert haben, war Wärmepumpe. Dann war irgendwann klar, die Solaranlage kommt. Weil es macht einfach Sinn. Und wie ich vorhin sagte, auch mit der Autarkie, auch mit dem Elektroauto. Ja, also ich sag mal, seit April habe ich, glaube ich, nicht ein Kilowatt aus dem Netz gezogen, ne, für mein E-Auto. Wenn steht, dann lädt's, sagt man immer so schön. Ne, sobald steht, wird's angeschlossen und das Energiemanagementsystem regelt's ja. Hat's genug Strom, ballert's ins Auto, ne?
Es ist auch wirklich ein Satz, den sage ich, glaube ich, in jeder Folge hier, betrifft auf die Gebäudeautomation auch ganz enorm zu. Es kommt eigentlich fast nie auf die einschlägige Investition am Anfang an. Es kommt immer auf die Lebenszykluskosten an. Und das ist klar, das ist im ersten Sinne schwer. Wir sind super darin, kurzfristig zu denken. Wir können uns ganz genau einen Plan machen, was in der nächsten Stunde passiert. Aber eben die nächsten 10, 15 Jahre sieht das Ganze ganz arg schwierig aus. Aber ich glaube, genau diese Betrachtung muss man machen, wenn man diese Entscheidung trifft. Und ich glaube, da brauchen wir auch noch mehr Tools, zum Beispiel gerade Rechentools, wo man das einfach für seinen Fall entsprechend überprüfen kann und sich dann wirklich einfach mit harten Fakten behelfen kann, um eine Entscheidung zu finden.
Genau, ja, also genau, Berechnungstools gibt es schon so ein paar Dinge, die man berechnen kann, aber wie du schon sagst, diese Wahrnehmung zu sagen, nee, jetzt nicht jetzt die Summe sehen, einfach die Summe mal über die nächsten 10 Jahre sehen und dann sehen, okay, was ist denn nach 10 Jahren? Ne? Oh, jetzt nach 10 Jahren spare ich ja quasi Geld. Ne? So bei einem anderen lege ich drauf. Und genau, diese Rechnung, diesen Blick in die Ferne zu haben, ich glaube, das ist bei manchen relativ schwierig, ja, dass sie jetzt in dem Moment das auch betrachten. Aber ja, der Handwerker hilft da, sollte auch helfen, um da eine gute Entscheidung zu treffen.
Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über die Einwände gesprochen, also gerade, dass der Kostenfaktor eben oder die Sichtweise auf die Kosten, dass das ein Einwand sein kann. Was sind denn die häufigsten Einwände gegen die Energiewende, die dir in deiner Arbeit begegnen?
Ich glaube, das sind, wie schon erwähnt, die Kosten für viele. Ist halt teuer, kostet Geld. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptthema. Ne? Ich sag mal so, es hört ja zum Teil nicht auf, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe bekomme, muss man ja immer sehen, wie alt ist denn der Zählerschrank? Ne? Muss der eventuell auch ertüchtigt werden? Also kann er noch ertüchtigt werden? Oder muss er vielleicht sogar erneuert werden? Ist er auch wieder dann ein Kostenpunkt, der dann wieder on top kommt? Ne? Und ich denke, es ist der Kostentreiber, also die Kosten sind dieser Treiber, der dann, ich sag mal, der Energiewende selbst im Weg steht. Ne? Aber ja, man muss, wie gesagt, über die Laufzeit sehen. Und ich verstehe auch, ne, klar, nicht jeder kann jetzt irgendwie 30.000 Euro für eine Wärmepumpe ausgeben oder 40 mit PV und so weiter. Das ist natürlich schwierig, ja.
Ja, die Punkte sehe ich auch auf jeden Fall, aber ich spüre eben auch, dass es ganz oft um Emotionen, irgendwo auch so ein bisschen um Philosophie geht, dass es viel um Meinungen geht und relativ wenig um Zahlen, Daten, Fakten. Bist du davon verschont oder hast du auch manchmal mit, sag ich mal, so Philosophie zu kämpfen, was dieses Thema angeht?
Ja, also es gibt's auch schon, dass dann irgendwer sagt, das braucht man nicht, Schwachsinn, der Zählerschrank ist doch noch gut.
Ne? Alles Spielerei.
Ja, ich sag mal, wir haben als bei manchen Veranstaltungen Diskussionen, wenn es um den Zählerschrank geht, ne? Und da zeigen wir dann immer gerne Bilder oder unsere Referenten zeigen dann immer Bilder, ne? Und dann ist halt immer so, ja, ihr müsst sagen, als jetzt als Energieversorger oder als Messstellenbetreiber, dass das nicht mehr geht, ne? Können wir rechtlich nicht. Aber dann ist immer so, naja, ich mache meinem Kunden ein Angebot für einen neuen Zählerschrank. Dann komme ich hin und dann sitzt dort der Zähler und irgendwas wird umgebaut. Und dann sage ich, ja, einer deiner Kollegen hat dann wieder gespart für den Kunde und hat es umgebaut. Hat irgendwas reingezaubert und ja, toll, es funktioniert für den Moment. Aber eigentlich ist die Anlage, ja, hat die Lebensdauer erreicht, sollte erneuert werden, sollte ertüchtigt werden. Ne? Und das ist immer so quasi manchmal die Diskussion, dass man sagt immer so, man findet immer einen, der es billiger macht, so auf die Art. Ne? Ob es dann besser ist, sei dahingestellt. Aber das sind manchmal die Diskussionen, die man hat. Mensch, jetzt muss der Zählerschrank erneuert werden, das ist doch noch gut, der ist doch nur 30 Jahre alt. Ne? Und der ist ja wie neu. Ne? Und das sind so die Themen, die wir halt manchmal haben in der Diskussion. Oder braucht man nicht, unnötig. Und ja, das sind halt so. Aber manchmal muss man es ausblenden.
Thomas, ich finde, einen Faktor haben wir jetzt noch nicht so wirklich diskutiert, den ich aber extrem wichtig finde. Also für mich spielt das einmal, ich mache was sehr Gutes mit der Investition. Da bin ich mir einfach sicher. Das fühlt sich für mich selber richtig an. Aber für mich war das auch wirklich eine Steigerung von der Lebensqualität. Also auch hier bei uns im Firmengebäude. Ich finde es super stark. Wir sind 74%ig, produzieren wir die Energie, die wir hier am Standort verbrauchen, machen wir selber. Das ist doch eine Art von Lebensqualität, abgesehen von dem Sparfaktor. Ich finde es einfach cool, abgesehen von der Technik. Und es fühlt sich gut an, in solchen Gebäuden und solchen Objekten zu leben. Das kann jetzt vielleicht eine persönliche Meinung von mir sein. Aber wie siehst du das? Das erhöht doch die Lebensqualität, solche Themen.
So geht es mir auch. Also ich finde es auch gut. Es gibt ein gutes Gefühl, dass man sagt, Mensch, ich habe, wie du sagst, 75% bin ich autark, auch zu Hause. Ne? Ich habe schon mit meiner Frau als gestritten. Mittlerweile fragt sie mich, kann ich die Waschmaschine einschalten? Ne? Morgens sage ich, ja, gucke ich kurz drauf, ja, warte noch ein bisschen, ne? Warte noch eine Stunde und dann kannst du einschalten. Aber liegt auch noch dran, man will halt selber, also ich versuche auch, ich will so viel wie möglich einsparen. Ne? Und das gibt auch ein gutes Gefühl. Zu sagen, ich habe auch zwei Kinder, man will ja auch was hinterlassen und nicht irgendwo, sagen wir, alles rausbrezeln. Und ich sage, das ist auch, wie du schon sagst, mir geht's genauso. Ich finde es auch, das ist ein gutes Gefühl, es macht Spaß. Ja, und ja, das sind so für mich die Faktoren.
Super. Freut mich, dass es da in so eine ganz ähnliche Richtung geht, obwohl wir eigentlich aus anderen Branchen oder aus anderen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Was mich jetzt noch zum Abschluss extrem interessieren würde, weil auch wenn ich auf die Zeit schaue, wir sind ja schon echt gut vorangeschritten, wenn du jetzt zu einem jungen Bauherren oder auch zu einem SHK-Betrieb nur einen Gedanken zur Energiewende mitgeben dürftest, welcher wäre das?
Wow, das ist nicht. Jetzt muss ich immer überlegen. Also einen Gedanken mitgeben, also ein junger Bauherr würde ich einfach mitgeben, ne, wenn man jung ist, man lebt ja noch eine Weile und vor allen Dingen möchte man ja auch das Beste aus seiner Immobilie rausholen, aus seinem Haus. Und wie wir eben schon hatten, mit dem Gefühl, ja, ich meine, also ich wache gern morgens auf und freue mich, wenn die Sonne scheint, weil dann produziere ich Energie. Das ist irgendwie, es ist ein gutes Gefühl. Es gibt einem ein tolles Gefühl. Und ich denke, das ist was man, ich sag mal, so einem Bauherrn sagen kann. Na, klar, ein Gefühl verdient kein Geld, ist klar, aber wie du schon sagst, ist Lebensqualität. Man freut sich über jeden Sonnenstrahl, der reinkommt. Und im Endeffekt, wenn es gut gemacht ist, spart es ja auch Geld. Ne? Es ist ja auch effektiver wie alles andere. Also wenn man Wärmepumpe, PV, Batteriespeicher, E-Mobilität sieht, wenn man das alles so in Kombination hat, dann denke ich, kann man da auch Geld sparen und auch Lebensqualität gewinnen, weil man einfach ein gutes Gefühl bekommt. Und dann muss man auch den Betrieben sagen, ne? Also HEMS ist keine Spielerei. Es ist ein absoluter Mehrwert für die Kunden oder für deinen Kunden. Ja, und es gibt dem Kunden auch ein gutes Gefühl.
Perfekt. Ich glaube, das lassen wir genauso als Schlusssatz stehen. Thomas, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Ich fand es extrem inspirierend, wie du oder auch wie ihr das Thema als ENBW Energiegemeinschaft, wie ihr das Thema betrachtet, wie ihr da rangeht mit eurem Zielgruppenverständnis, auch wie modern ihr an das Thema rangeht, gefällt mir extrem gut und ich freue mich da auf den weiteren Austausch. Wir sind da auf einer ganz ähnlichen Mission und freut mich sehr, dich da auch auf dem Weg entsprechend kennengelernt zu haben und auch nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei warst.
Ja, passend, vielen lieben Dank, kann ich nur zurückgeben, finde es auch super und hat mir super viel Spaß gemacht. Du warst so der erste Podcast. Nervosität hast du mir gleich genommen mit deiner tollen Art und nein, ich finde es gut. Wir haben ein gemeinsames Ziel und das versuchen wir voranzutreiben.
Sehr schön, so machen wir weiter. Und jetzt noch ein Schlusswort an unsere Zuhörer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt die gerne bei euch im Netzwerk mit euren Kollegen oder vielleicht mit Bauherren, die gerade über ein Energiemanagementsystem nachdenken. Und ganz wichtig, wenn ihr eine Message mitnehmen müsst aus unserer heutigen Ausnahme, dann ist es, dass Rechnen auf jeden Fall hilft. Und bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören bei Menschen, Lebensräume und Technik, eurem Podcast von Elsen Elektronik. Mein Name ist Bastian Elsner, bis zum nächsten Mal.